Wir wollen uns heute mit dem Leben Elias beschäftigen und ganz besonders wollen wir die schwerste Stunde in seinem Leben, zumindest das, was uns bekannt ist, sich damit beschäftigen. Und dazu lasst uns 1. Könige 19 aufschlagen, die Verse 1 bis 4 lesen. 1. Könige Kapitel 19 und da die Verse 1 bis 4. Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert getötet hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit deiner Seele tue wie einer von diesen Seelen. Als er das sah, machte er sich auf und ging hin um seines Lebens willen, kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging eine Tagesreise weit in die Wüste und kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch und bat, dass seine Seele stürbe, und sagte: Es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Elia, er ist hier in einer Sackgasse. Für ihn ist irgendwie alles zu viel geworden. Er kann einfach nicht mehr. Sein ganzes Leben, seine ganzen Vorstellungen, Wünsche, alles ist irgendwie zusammengebrochen. Für ihn gab es nur einen Weg. Es ist genug, so nimm, Herr, meine Seele. Er ist am Ende der Kraft, körperlich, psychisch, seelisch am Ende. Er wünscht sich einfach nur den Tod und einfach, dass alles vorbei ist. Und Gott sieht hier seine Situation und er schickt einen Engel. Er gibt ihm zu essen. Und dann lesen wir Verse 8 bis 10. Elia stand auf, aß und trank und ging durch die Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Horeb, an den Berg Gottes, den Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und sieh, das Wort Gottes des Herrn kam zu ihm und er sagte zu ihm: Was machst du hier, Elia? Er sagte: Ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert. Denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, mir mein Leben zu nehmen. Gott in seiner Liebe erstellt Elia hier eine Frage: Was machst du hier? Und Elia fängt an, Gott seine aussichtslose Lage zu erklären. Er schüttet Gott sein Innerstes aus und wenn wir das so mal betrachten, dann können wir daraus rauslesen, dass Gott für ihn in dem Moment so ganz weit weg war. Der ganze Glaube und seine ganze Hoffnung, alles irgendwie schien zerbrochen zu sein. Er sagt hier nicht: Ich habe für dich geeifert. Er sagt hier nicht: Ich habe deinen Willen getan. Wir lesen hier: Ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert. Also so in zweiter Person. Wie weit war doch Gott für Elia in diesem Moment? Und wie unwirklich hat sich in diesem Moment der Glaube an Gott sich angefühlt? Was für eine Verzweiflung war hier bei Elia. Und dann lesen wir, dass Gott einen Sturm geschickt hat. Gott hat ein Erdbeben geschickt, ein Feuer, und dann hat er ein sanftes Sausen geschickt. Und Vers 13 lesen wir dann: Als das Elia hörte, verhüllte er das Gesicht mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und sieh, da kam eine Stimme zu ihm und sagte: Was tust du hier, Elia? Gott lässt hier Elia verspüren, dass er da ist. Er zeigt ihm, dass er ihm helfen will. und fragt wieder Elia, was tust du hier? Und andere Übersetzungen sagen, was willst du hier? Oder was hast du hier zu tun? Warum bist du hierher gekommen? Und das sind alle so Fragen, wo wir uns doch denken könnten, dass Gott irgendwie das Problem Elias gar nicht verstanden hat. Und irgendwie ist für Gott es unverständlich, wie Elia hier in dieser Lage ist. Man könnte fast meinen, dass Elias Verzweiflung für Gott nicht nachvollziehbar ist. Und Elia, was antwortet er wieder auf diese Frage? Genau das Gleiche wie am Anfang. Vers 14 lesen wir, genau das Gleiche antwortet er wie beim ersten Mal. Und da merken wir auch, in welch einer Sackgasse Elia doch war. Er konnte an nichts anderes denken. Das war so ein Gedankenkarussell in ihm und immer wieder hat er an das gedacht. Immer wieder. Die Gedanken, die haben sich immer wieder ums Gleiche gedreht. Und Gott? Lohnt es sich überhaupt, sich Gott anzuvertrauen? Und ist es überhaupt Gott möglich, uns von solchen Situationen rauszuholen? Auf jeden Fall. Gott ist der Einzige, der uns von solchen Lagen heraushelfen kann. Und hier lesen wir, dass Gott Elia eine Aufgabe gibt. Vers 15 bis 16. Aber der Herr sagte zu ihm, geh wieder deines Weges nach der Wüste nach Damaskus, von Damaskus. Geh hinein und salbe Hazael zum König über Syrien. Und Jehu, den Sohn Nimschis, sollst du zum König über Israel salben und Elisa, den Sohn Schafats von Abel-Mehola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stadt. Hier können wir von Gott lernen, wie wir mit Menschen umgehen sollen, die in solchen Situationen sich befinden, die einfach psychisch am Ende sind und irgendwie keinen Ausweg sehen. Die Menschen brauchen Aufgaben. Die brauchen eine Verantwortung, damit sie nicht länger mit ihren Gedanken sich beschäftigen, sondern dass sie ganz bewusst abgelenkt werden, dass sie, bildlich gesprochen, von sich wegschauen, von eigenen Problemen wegschauen und mal auf andere Dinge schauen. Dass sie von diesem Gedankenkarussell einfach rauskommen. Bewegung und Sport, das hilft in Depressionen. Körperliche Arbeiten, wie zum Beispiel Gartenarbeit oder Bewegung, längere Spaziergänge, Wandern, das hilft solchen Menschen, aus diesem ganzen Gedankenstrudel rauszukommen. Weil wenn solche Menschen irgendwo sich verstecken, dann kreisen die Gedanken immer wieder um das gleiche Thema und die kommen da nicht raus und das zieht sie immer wieder, immer weiter runter. Gott geht hier auch ganz gezielt nicht auf Elias Problem ein. Auch hier so ein Hinweis, wie wir mit solchen Menschen umgehen können. Elia beschuldigt hier Gott indirekt. Ich sage das jetzt in meinen Worten, ich habe für dich geeifert, ich habe für dich gearbeitet und jetzt stehe ich alleine da. Indirekt sagt er, du hast mich verlassen. Und Gott geht darauf gar nicht ein. Gott versucht ihn zu überzeugen, dass die Wirklichkeit eigentlich anders ist, indem er ihm eine Aufgabe gibt, indem er ihn von diesem Ganzen ablenkt. Und Gott gibt Elia nicht nur eine Aufgabe, sondern er gibt ihm auch eine Hoffnung. Ein Ausblick, und das lesen wir in Vers 18. Und ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht vor Baal gebeugt haben, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Gott möchte durch die Aufgabe und durch diesen Hinweis, dass 7000 Israeliten nicht die Knie gebeugt haben, Elia von dem Problem herausholen und ihm zeigen, wie es doch wirklich ist. Gott möchte ihm zeigen, dass sein Leben doch einen Sinn hat und dass er mit jedem Menschen ein Ziel hat. Gott spricht mit Elia nicht über seine Situation. Auch hier können wir lernen, wie Gott doch mit solchen Situationen umgeht. Wenn wir jetzt anfangen, Menschen zu sagen, naja, hör mal zu, das ist doch nicht so schlimm und ja, schau doch mal anders, dann ist es bei solchen Menschen oft der Fall, dass sie dann noch weiter in sich reinkehren und sagen, naja, der versteht mich nicht, der hat doch überhaupt keine Ahnung, wie es mir geht, und dann, statt den Menschen zu helfen, verbohrt er sich immer mehr und mehr in diese Gedanken. Deshalb gibt Gott hier Elia eine Aufgabe und gleichzeitig eine Hoffnung. Und was macht Elia? Vers 19, und er ging von dort weg. Elia geht nicht nur von dem Ort weg, sondern er geht auch von dem ganzen Gedankenkarussell weg. Er läuft, er sieht anderes und er hat diese Hoffnung, die Gott ihm gegeben hat. Ich denke mal, das ist ihm immer wieder dann durch den Kopf gegangen. Es lohnt sich, Gott alles anzuvertrauen. Es lohnt sich, Gott das Herz auszuschütten. Auch wenn wir manchmal der Meinung sind, dass Gott eigentlich schuld daran ist, dass ich in dieser Situation bin. Gott kennt uns sehr gut und er kann, er wird und er will uns helfen. Wenn Gott uns Aufgaben gibt, dann lasst uns die einfach tun. Auch wenn wir die nicht verstehen, auch wenn wir vielleicht nicht gleicher Meinung sind mit Gott, lasst uns einfach es tun. Von Elia lesen wir, er ging von dort weg. Er hat einfach das getan, was Gott ihm gesagt hat. Und mach es genauso. Mache die Aufgaben, die Gott dir gegeben hat, und vertraue ihm, glaube ihm. Vertraue nicht auf deine Fähigkeit, auf deine Weisheit, auf deine Kraft. Vertraue ihm. Er weiß ganz genau, wie es dir geht, und er kann dir helfen. Und wenn wir uns mal einfach überlegen, in der Lagerversammlung hatten wir das Thema, dass Jesus anklopft. Wenn Jesus sich und Gott sich um jeden Sünder kümmert, wie viel mehr kümmert sich Gott doch um seine eigenen Kinder? Er ist und er bleibt der beste Arzt für den Körper und auch für die Seele. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, kann überhaupt ein Kind Gottes in so eine Lage hineinkommen, wie Elia war? In Depressionen, lebensmüde, am Ende seiner Kräfte, verbohrt in irgendwelchen Gedanken und kann selber da nicht rauskommen. Ist es überhaupt möglich? Bevor wir jetzt auf diese Frage eingehen, wollen wir mal das Leben Elias mal betrachten. Elia, der im Glauben an Gott zu Ahab kommt und ihm Folgendes sagt, 1. Könige 17, Vers 1. Und es sagte Elia, der Tischbitter, von den Einwohnern Gileads zu Ahab: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, es sei denn, ich sage es. Wir müssen uns einfach mal diese Situation vorstellen. Er steht vor dem König. Allein diese Autorität, die dieser König hat, ob er jetzt gut ist oder schlecht ist, spielt keine Rolle. Allein, dass er König ist und eben sehr viel Macht er hat, vor diesem Mann steht Elia und sagt, so wahr der Herr lebt. So spricht er. Und dann lesen wir von Vers 2 bis 4. Und das Wort des Herrn kam zu ihm: Geh weg von hier, wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt. Du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Was ist das jetzt für eine Aufgabe? An den Bach Krit. Naja, kann sein, dass dort ihn ja jemand findet. Und dann noch die Raben Brot bringen, ob die überhaupt in der Lage sind, so viel Brot zu bringen, dass er satt wird. Allein diese Vorstellung für uns Menschen ist ja ein bisschen interessant. Und was macht Elia? Er macht es einfach. Er glaubt an Gott und geht dorthin. Dann lesen wir Vers 7. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Land. Auch hier jetzt wieder eine Situation. Es regnet nicht und der Bach, da fließt immer weniger und weniger Wasser. Elia sieht doch das. Und Gott antwortet nicht. So, und irgendwann nimmt er den letzten möglichen Schluck und dann fließt kein Wasser mehr. Und wir lesen nicht von Elia, dass er irgendwo hingegangen hat, versucht sich selber zu versorgen. Er wartet, bis Gott ihm antwortet. Vers 8 bis 9. Da kam das Wort des Herrn zu ihm: Mach dich auf und geh nach Zarpat, das bei Sidon liegt, und bleibe dort. Sieh, ich habe dort einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Auch wieder so eine Aufgabe. Ich meine, wir müssen uns vorstellen, es regnet nicht, es ist Hungersnot. Und wenn es jemand in dem Land schlecht ging, dann war es den Witwen. Und jetzt schickt Gott Elia zu einer Witwe, die vielleicht selber kaum über die Runde kommt, und dann soll sie noch einen Mann versorgen. Also menschlich gesehen ist das nicht richtig. Und was macht Elia? Er glaubt an Gott und er geht dorthin. Diese Witwe hat ein Kind, das Kind stirbt. Elia betet und Gott erhört sein Gebet und das Kind wird wieder lebendig. Und danach trifft sich ganz Israel auf dem Berg Karmel. Und Elia, voller Glauben, sagt in Kapitel 18, Vers 21, da trat Elia zu allem Volk und sagte: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach. Ist es aber Baal, dann folgt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Ich meine, das waren nicht 100 Menschen, nicht 500, nicht 1000, das waren das Volk Israel. Es waren viele, viele Menschen. Und Elia, er steht hier ganz alleine für Gott. Was für ein Glauben. Verse 38 bis 39. Da lesen wir, dass Elia gebetet hat, dass Gott doch Feuer senden möge vom Himmel und das Opfer anzündet. Und da lesen wir in Vers 38, da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser im Graben auf. Als das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sagten: Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Was für ein Sieg. Ein Mann, ganz Israel ihm gegenüber, und er glaubt an Gott und erringt so einen Sieg. Was für Erfahrungen hat doch Elia mit Gott gemacht. Und dann bittet Elia um Regen. Dann lesen wir in Vers 44. Und beim siebten Mal sagte er: Sieh, es steigt eine kleine Wolke auf aus dem Meer wie die Hand eines Mannes. Elia sagte: Geh hinauf und sag Ahab, spanne an und fahre hinab, damit dich der Regen nicht aufhält. Elia betet, Gott erhört. Wir müssen doch sagen, Elia, ein Mann Gottes, voller Glauben, voller Gottvertrauen. Auch wenn er alleine zu stehen kommt, er glaubt an Gott. Er hält an Gott fest und nichts kann ihn aus seiner Überzeugung und aus seinem Glauben abhalten. Wirklich nichts? Kapitel 19, Vers 2. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit deiner Seele tue, wie einer von diesen Seelen. Und genau das hat Elia aus dem Gleichgewicht gebracht. Genau das hat ihn in diese Sackgasse gebracht. Ein Mann Gottes. Und wie kann das sein? Wie kann das sein, dass ein Mann wie Elia, der so voller Glauben ist, in solche Situationen reinkommt. Und jetzt will ich wieder auf die Frage zurückkommen, ist es möglich, dass ein Kind Gottes in solch eine Situation reinkommt? Lass uns Jakobus 5, Vers 17 aufschlagen. Jakobus 5, den 17. Vers. Elia war ein Mensch mit gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und wenn es Elia passiert ist, dann kann es auch sein, dass es heutzutage einem Kind Gottes, was aufrichtig Gott dient, auch sowas passieren kann. Dass man auch in solche Situationen reinkommt, wo man nicht weiß, wie es weitergehen soll. Nun, was kannst du eigentlich machen, wenn du in solch einer Situation bist? Suche die Nähe Gottes. Und das ist in solchen Situationen nicht immer einfach. Das ist mit viel Anstrengung verbunden. Elia ist 40 Tage und 40 Nächte zu dem Berg Gottes gegangen. Und wenn auch dein Glaube und das Gottdienen und alles, was in der Bibel steht, irgendwie so unwirklich erscheint und du irgendwie nicht wirklich glaubst, kann das jetzt wirklich sein oder nicht, und du kommst in Zweifel, in Straucheln, dann musst du eins wissen. Wenn du dich Gott anvertraust, wird er dir helfen. Das wird nicht anders sein. Und wenn du auch in eine Situation reinkommst, in der du der Meinung bist, dass Gott eigentlich schuld ist, warum ich hier bin, dann sei dir eins sicher, Gott wird dir helfen und er wird dir auch zeigen, warum. Lass uns Matthäus 14 aufschlagen. Matthäus Kapitel 14. Und da lasst uns lesen die Verse 25 bis 31. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als sie ihn die Jünger auf dem See sahen, gehen sahen, erschraken sie und sagten, das ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sofort redete Jesus mit ihnen und sagte, seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm, Herr, bist du es, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und er sagte, komm. Und Petrus stieg auf aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir. Hier haben wieder wir eine Situation. Petrus würde doch niemals in diese Situation hineingeraten, wenn Jesus nicht sagen würde, komm. Jesus hat doch gesagt, komm zu mir. Und jetzt befolgt es Petrus und fängt an zu sinken. Aber Jesus wird dich niemals in solchen Situationen, niemals alleine lassen. Wir lesen Vers 31. Jesus aber streckte sofort die Hand aus und ergriff ihn. Und das wird dir genauso passieren, wie er Elia geholfen hat, wie er Petrus geholfen hat, genauso wird er auch dir helfen. Wenn du auch der Meinung bist, dass es irgendwie doch anders gehen müsste in deinem Leben und du mit den Wegen Gottes so gar nicht einverstanden bist, dann denke an Jesaja 55. Lasst uns mal es aufschlagen. Jesaja 55. Und dann lasst uns die Verse 8 bis 9 lesen. Jesaja 55, Verse 8 bis 9. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, sagt der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Keine einzige Situation in deinem Leben übersieht Gott. Alles, Aber auch wirklich alles, bis ins kleinste Detail, hat Gott im Griff. Er möchte dich verändern. Er möchte, dass du ihm ähnlicher wirst. Und Gottes Ziel ist es, dass jede Seele in den Himmel kommt. Und Gottes Ziel ist es auch, dass auch deine Seele nach dem körperlichen Tod in den Himmel kommt. Und den Weg zum Himmel wird Gott dir niemals versperren. Psalm 16, Vers 10. Psalm 16, wollen wir den 10. Vers lesen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Tod überlassen und nicht zulassen, dass dein Heiliger verwiese. Der Teufel mit all seinen Gehilfen kann sein, dass er dich angreift. Der Kampf, den du gerade durchmachst, kann sein, dass er sehr hart ist. Und es kann auch sein, dass du müde geworden bist, dass du nicht mehr kannst, dass du einfach keinen Ausweg siehst. Das mag alles sein. Aber da will ich euch auch lasst uns gemeinsam einen Abschnitt aus 2. Könige 6 lesen. 2. Könige, Kapitel 6. 2. Könige, Kapitel 6, die Verse 15 und 16. Der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und ging hinaus. Und sieh, da lag eine Heeresmacht mit Rossen und Wagen um die Stadt. Da sagte sein Diener zu ihm: O weh, mein Herr, was sollen wir tun? Der Diener steht auf, die Stadt ist umringt, aussichtslose Lage. Er sagte: Fürchte dich nicht. Denn die, die bei uns sind, sind zahlreicher als die, die bei ihnen sind. Es sind bei mir immer wieder Situationen im Leben, in denen ich unsicher bin, in denen ich vielleicht Angst habe, gar nicht weiß, wie ich reagieren soll. Und interessanterweise ist, dass meine Kinder in diesen Situationen mir vertrauen. Und ich habe oft das Gefühl, allein wenn der Papa da ist, reicht das aus. Und wenn er da ist, dann wird er das irgendwie schon machen. Ich bin kurzsichtig. Ich weiß nicht, was morgen ist. Hab Angst, bin unsicher. Und trotzdem vertrauen mir meine Kinder. Und Jesus sagt: Werdet wie die Kinder. Und Gott ist doch unser Vater. Und er ist kein Mensch. Er hat keine Angst. Er ist sich nicht unsicher. Er weiß alles. Er sieht weit im Voraus und er hat doch absolut alles im Griff. Und wenn unsere Kinder uns vertrauen, wie viel mehr können wir unserem himmlischen Vater vertrauen? Kann mir jemand heute Abend einen Grund sagen, warum es nicht gut ist, wenn wir Gott vertrauen? Kennt jemand eine Geschichte aus der Bibel, in der sich ein Mensch Gott anvertraut hat und Gott ihn fallen hat lassen? Kann jemand vielleicht eine persönliche Erfahrung weitergeben, in der er sich Gott anvertraut hat und Gott ihm nicht geholfen hat? Das ist unmöglich. Bei den Erfahrungen, die wir mit Gott machen, ist es wichtig, die Absichten Gottes zu kennen. Das Ziel Gottes ist, dass unsere Seele in den Himmel kommt und auch die unserer Umgebung. Und mit diesem Hintergedanken und mit dieser Absicht, mit diesem Ziel, lenkt Gott unsere Wege. Gott wird dir niemals verhelfen, dass du dich hier auf der Erde so einlebst, dass man das Gefühl hat, dass du hier ewig leben wirst. Und Gottes Ziel und Absicht ist es auch nicht, deinen Körper durchzutragen, bis du 120 Jahre alt wirst. Gottes Ziel ist es, dass deine Seele im Himmel ankommt. Und wenn dein innigstes Verlangen ist, auch in den Himmel zu kommen, auch einmal dort zu sein, auch Jesus zu sehen, dann vertraue dich Gott an. Auch wenn der Tod vor deinen Augen steht, vertraue dich Gott an. Konzentriere dich nicht auf deinen Körper, konzentriere dich auf deine Seele. Nur die Seele ist ewig. Alles andere, aber wirklich alles andere, wird vergehen. Und wenn jemand vielleicht jetzt mich sprechen hört und denkt vielleicht, dass ich besonderen Glauben habe, weil ich über dieses Thema spreche, dann will ich nur an Jakobus 5, Vers 17 erinnern. Elia war ein Mensch wie wir. Ich bin auch voller Schwachheiten. Und konzentriere dich nicht auf irgendeinen Menschen. Konzentriere dich auf Gott. Gott ist unfehlbar. Konzentriere dich auf sein Wort, auf seine Verheißungen, auf seinen Weg. Und das ist das Einzigste und das ist das Beständigste. Das allein hat Zukunft und das ist ewig. Jesaja 26, Vers 4. Jesaja 26, den vierten Vers. Verlasst euch auf den Herrn für immer. Denn Gott, der Herr, ist ein ewiger Fels. Und zum Schluss möchte ich noch ein Vers von Jakobus 1, Vers 12 lesen. Lasst uns mal aufschlagen, Jakobus 1, Vers 12. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Gott möge uns allen gnädig sein. Amen.